Deutschlandfunk, Information und Musik.
Ostern ist das wichtigste Fest im Kirchenjahr. Selbst diejenigen, für die das keine allzu große Rolle spielt, begehen Ostern als Ritual, bei dem es auch ums Schenken und Teilen geht. Wer schenkt und teilt, der bekommt dafür zur Belohnung fröhliche Mitmenschen. Die Neurowissenschaftlerin und Science-Slammerin Franka Parianen, die unter anderem am Max-Planck-Institut geforscht hat, beschäftigt sich in ihrem neuen Buch Teilen und Haben, warum wir zusammenhalten müssen, aber nicht wollen, damit, wie das Prinzip des Teilens die Menschen bestimmt hat. Denn, so heißt es in ihrem Buch, wir schmeißen uns von Anfang bis Ende voller Elan in die Gesellschaft. Ich habe sie gefragt, ob damit eigentlich nicht von Kindesbeinen an klar ist, dass wir ohne Teilen nicht überleben können.
Eigentlich schon, genau. Das ist das, was wir ganz am Anfang grundsätzlich verstehen. So allein das Informationen teilen, was wir die ganze Zeit machen als Kinder. Wir sehen Schmetterlinge und was machen wir? Da, guck da. Und wir nehmen das als ganz selbstverständlich hin, aber die meisten Spezies machen das nicht. Wir denken eben, das ist besonders und wichtig, wenn wir etwas haben, dass wir davon auch was abgeben. Und gerade bei Informationen bietet sich das natürlich sehr schön an, weil von Anfang an teilen wir am liebsten die Sachen, wo wir danach nicht weniger haben als vorher.
Ja, Informationen teilen ist eine Sache, aber teilen, würde ich sagen, ist ja durchaus auch ein bisschen zum ökonomischen Prinzip geworden. Also früher hieß es eigentlich ja eher mein Haus, mein Auto, mein irgendwas. Aber das hat sich doch eigentlich überholt. Heute wird von Shared Economy gesprochen. Wir teilen Autos, Kleidung, Arbeitskraft. Das Teilen ist also auch zum wirtschaftlichen Prinzip geworden. Ist das jetzt gut fürs Teilen oder nicht?
In gewisser Weise ist es sogar ein Weg zurück zu dem, was wir früher gemacht haben. Denn wenn man sich anguckt, wie sich der Mensch entwickelt hat, was so die ersten Sachen sind, die wir geteilt haben, da ist eigentlich ganz viel dieses Prinzip gemeinsame Ressourcennutzung von Arbeitsressourcen, von dem, was man ans Material da hat als Gemeinschaft. Das heißt, die ganze Bewegung hin in Richtung Privateigentum, das ist eigentlich was mit der Sesshaftigkeit gekommen ist und uns als Spezies relativ neu ist eigentlich als Prinzip, dass man eben auch Privateigentum sammeln kann und über Generationen vererben kann und so. Und tatsächlich jetzt zurückzukehren zu, wie können wir sinnvoller unser Eigentum nutzen, indem wir es eben teilen, indem wir effizienter sind, ist eigentlich ein ganz toller Weg. Die Frage ist natürlich, wie kriegen wir das jetzt vernünftig hin, sodass es wirklich dadurch auch ein Mehrwert entsteht und eben nicht doch wieder Kosten irgendwo abgezweigt werden, sodass es sich für den Einzelnen am Ende weniger lohnt, seine Autos zu teilen oder seine Sachen zu teilen.
Das Eigentum, könnte man mal sagen, ja, ist ja eigentlich auch eine Erfindung der Aufklärung. Also wenn man jetzt mal denkt an die zum Beispiel die amerikanische Verfassung, in der das Eigentum festgeschrieben ist, an die Erklärung der Menschenrechte in der Französischen Revolution, da wird ja sehr viel Wert auf Eigentum gelegt. Das hat aber auch mit aufklärerischen Prinzipien eigentlich zu tun gehabt. Eigentum ist für jeden da. Es ist aber doch letztendlich die Wurzel des Übels.
Ich würde eher sagen, dass das massive Sammeln von Eigentum das Problem ist. Also dass man grundsätzlich sagt, ich habe auch eigene Gegenstände, die ich für mich benutze und für mich in Anspruch nehme, gerade auch Sachen, die man selbst hergestellt hat. Das ist eigentlich ganz normal. Auch das sieht man bei den kleinen Kindern, dass wenn wir erstmal was haben, nur für uns alleine, dann wollen wir das auch gerne behalten. Wir geben sehr ungern unsere Schokolade ab. Und schon der Homo erectus hat so einzelne Werkzeuge mit sich rumgetragen, wie wir heute unsere Smartphones. Aber was eben neu ist, ist, dass wir jetzt immer und immer stärker über Generationen unser Eigentum weitervererben können und damit immer weiter ansammeln. Und tatsächlich muss man sagen, das, was uns sozial macht, das, was uns dazu bringt zu teilen, ist sehr oft unser Verständnis von der gegenseitigen Abhängigkeit. Das heißt, wir verstehen, wenn wir nichts abgeben, dann wird die andere Person nicht mit uns zusammenarbeiten. Dann wird die uns nicht helfen bei der Kinderversorgung. Dann wird die uns nicht helfen, wenn wir krank sind. Und das ist, warum wir teilen. Wenn wir jetzt aber eine Situation haben, wo eine Person ganz, ganz viel Reichtum hat und deswegen einfach die absolute Oberhand, dann kommen wir schnell in ein Gebiet, wo wir plötzlich sagen, ach, muss ich jetzt eigentlich was abgeben? Und das merkt man ja auch an unseren Diskussionen über Reichtum, dass wir ganz oft plötzlich darüber reden, als wäre das optional. Also warum soll Jeff Bezos eigentlich was abgeben? Anstatt uns zu fragen, warum kann der Mann überhaupt so viel Geld haben, ohne dass seine MitarbeiterInnen vernünftig bezahlt werden?
Da könnte man jetzt auch, wenn wir mal in die Gegenwart gucken, sagen, warum sollen eigentlich die reichen Länder so viel Impfstoff haben und so viele arme Länder bekommen erst nach und nach und auf jeden Fall nach uns den Impfstoff. Also da merkt man ja auch so wieder ein bisschen, dass das Prinzip des gerechten Verteilens eigentlich hier nicht stimmt. Wir wissen aber doch, dass wenn wir den Impfstoff nicht teilen, dass zum Beispiel das Virus immer weiter mutiert. Also da könnte man jetzt sagen, es wäre eigentlich doch total klug, wenn wir teilen würden. Das wissen wir. Und warum machen wir es nicht?
Ja, das ist ein total gutes Beispiel eigentlich für ein Thema, wo wir merken, okay, teilen bringt offensichtlich Mehrwert. wir wollen alle nicht, dass wir in eine Situation kommen, wo das Virus irgendwo anders weiter mutiert und unsere Impfstoffe irgendwann unwirksam werden. Das heißt, es ist in unserer aller Interesse, das Ganze abzugeben. Und gleichzeitig stehen wir uns sehr stark selber im Weg, indem wir zum Beispiel eben so sehr nationalistische Bemühungen haben, aber auch indem wir so sehr alte Prinzipien besonders hochhalten. Zum Beispiel gibt es ja auch Länder wie Kuba zum Beispiel gerade, die setzen sehr stark auf Impfstoffentwicklung und sagen, nee, eigentlich soll das noch stärker der Welt zur Verfügung stehen. Das ist natürlich nicht bei jedem Impfstoff gleich einfach und man muss das auch vernünftig organisieren. Aber es ist trotzdem was, wo man merkt, wenn wir diese Diskussion haben, dann werden sehr schnell die gleichen holzschnittartigen Argumente vorgebracht. Also wir brauchen diesen absoluten Patentschutz für Innovation. Ohne Patente gäbe es gar keine Innovation. Aber tatsächlich, wenn wir uns angucken, welche Medikamente werden heute von Medizinern als die relevantesten gefeiert, die meisten von denen sind ohne Patentschutz ausgekommen. Insulin zum Beispiel ist damals von dem Schöpfer auch nicht patentiert worden. Beziehungsweise es ist patentiert worden, aber nur für einen symbolischen Euro verkauft werden an die Universität von Kanada, weil er eben gesagt hat, Insulin gehört nicht mir, Insulin gehört der Menschheit. Das heißt, eigentlich gibt es ganz viel intrinsische Motivation, auch von Forschung da Sachen zur Verfügung zu stellen. Und wir glauben immer, dass es aber diesen Privateigentum-Anreiz überhaupt geben muss, damit Forscher sich dem Wohle der Menschheit widmen, was sie aber schon seit ziemlich langer Zeit tun.
Was bedeutet Teilen denn eigentlich? Also bedeutet das 50-50, also zu gleichen Teilen, oder ist Teilen eine grundsätzliche Bereitschaft zu geben, ohne dafür was bekommen zu wollen?
Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Wir denken bei Teilen immer an diesen Teil, ich muss irgendwas von dem, was ich habe, einfach abgeben. Da kennt man in der Ökonomie dieses Diktatorspiel von, ich gebe jemandem 10 Euro und sage, okay, willst du das jetzt mit irgendeiner Person teilen? Und das ist ganz oft, was wir denken, was wir erreichen müssen, dass die Leute genau das machen. Aber wenn wir uns mal gucken, wie oft machen wir das denn im Leben? Das sind so diese Kleckerbeträge, die wir mal abgeben, hier und da an den Straßenmusiker oder an jemanden in der U-Bahn. Das sind die Spenden, die wir zu Weihnachten machen. Aber das ist alles nicht genug, um darauf wirklich ein Wirtschaftssystem aufzubauen. Wenn wir aber gucken, wie haben wir am Anfang mal geteilt, was sind das für Momente gewesen? Dann sind das Momente gewesen, wo wir zusammen gearbeitet haben und dann den Gewinn dieser Arbeit geteilt haben. Also zusammen gejagt haben und dann haben wir die Beute gemeinsam aufgeteilt. Und interessanterweise sind das Momente, wo wir nach der Zusammenarbeit mehr haben als vorher. Das heißt, wir teilen und stehen danach mit mehr da.
Ich finde in dem Zusammenhang ganz interessant, und auch das schreiben Sie in Ihrem Buch, dass es auf der einen Seite diese egoistische, kapitalistische Gesellschaft gibt, auf der anderen Seite aber das Prinzip des Teilens durchaus da ist, aber der wird so ein bisschen ins, sagen wir mal, Mythologische verbannt. Also es gibt die Geschichte von St. Martin, die ja auch jedes Jahr, vielleicht nicht in Corona-Zeiten, aber die eigentlich jedes Jahr zelebriert wird und wo Kinder auch lernen sollen, man muss teilen und so weiter. Ist das so ein bisschen das Prinzip, dass wir uns reinwaschen, indem wir das Teilen ja auch durchaus ein bisschen ins Mythologische verbannen?
Ja, genau. Wir haben so ein bisschen diese Vorstellung von, oh, es gibt diese großen, wunderbaren Gestalten, die ganz viel abgegeben haben und irgendwie wollen wir ja auch so ein bisschen so sein und wir bewundern das. Aber dadurch, dass das immer so ganz entrückte Gestalten sind, haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, das sehr weit aus unserem Leben eigentlich rauszuschieben. Und gleichzeitig leben wir das natürlich unseren Kindern vor, weil wir wollen alle unseren Kinder zu guten Menschen erziehen, die sinnvolle Sachen machen und die Welt besser dalassen, als sie vorgefunden haben. Und verlangen aber von Kindern zum Teil Teilleistungen, die wir als Erwachsene nie erbringen würden. Und also sagt, du hast was zum Geburtstag geschenkt bekommen, jetzt teil das doch mal mit den anderen, die da eingeladen sind. Dann ist es eigentlich eine ähnliche Situation, als wenn man zu Erwachsenen sagen würde, hier ist dein Weihnachtsgeldbonus und jetzt teil das mal mit deiner Kollegin. Das machen wir sehr selten. Und gleichzeitig versuchen wir das aber immer in Kindern zu verankern, was dann dazu führt, dass die oft das Gefühl haben auch, dass Teilen sowas Unangenehmes ist. Und später merkt man das auch in unseren Diskussionen, wenn jetzt Konservative zum Beispiel gegen Steuern argumentieren, dann benutzen die ganz oft diese Kinderbilder mit dem, ich erzähle jetzt meiner Tochter, dass sie ihre Halloween-Süßigkeiten abgeben muss. So, das ist was, was Don Jr. mal getweetet hat. Und solche Bilder kommen ganz oft, oder Ayn Rand erzählt auch von der schrecklichen Situation, als sie mal ihre Puppen abgeben musste an Kinder in einem Waisenhaus. Und das hat sie radikalisiert schon als Kind und so weiter. Was nicht heißt, dass Kinder nichts abgeben sollen, aber vielleicht sollten wir uns manchmal bewusst machen, wie wir uns selbst fühlen würden und wie wir damit umgehen würden. Und dann kann man auch mit der Situation sinnvoller umgehen als Erwachsene.
Sagt die Neurowissenschaftlerin Franka Parianen, Autorin des Buches Teilen und Haben, warum wir zusammenhalten müssen, aber nicht wollen.